Keine Spur von Blau auf diesem Bild der National Gallery in London. Es ist, da sind sich die Experten weitgehend einig, wohl ein echter Michelangelo, wenn auch nicht gerade einer seiner besten. Eine rätselhafte Grablegung aus dem Jahr 1501 mit einer Maria Magdalena in stumpf olivgrünem Kleid, einem Johannes in grellem Orange. Rechts unten in der Ecke aber ist die Leinwand weiß geblieben, die Umrisse einer knienden Figur, die fehlt, die Jungfrau Maria. Warum aber wurde das Bild nie zu Ende gemalt? Blau sollte das Gewand werden, wie es einer Madonna zustand. Ungeduldig muss Michelangelo gewartet haben, dass ihm sein Auftraggeber das nötige Ultramarin für das Gemälde endlich zustellte. Es selbst zu besorgen kam nicht in Frage. Für 100 Gulden gab es nicht einmal ein Pfund davon zu kaufen, klagte nördlich der Alpen der damals schon wesentlich renommiertere Albrecht Dürer. Für den erst 25-jährigen Michelangelo stand eine solche Investition außer Frage. So ging die Zeit ins Land. Michelangelo wurde nach Florenz zurückgerufen, um den David zu schaffen, und seine Grablegung für die Kirche Sant'Agostino in Rom blieb für immer unvollendet. Eigentlich kein Wunder, dass die Sache mit dem Blau sich so schwierig gestaltete. Wenn man weiß, wie weit der Weg ist, den das Ultramarin zurückzulegen hatte, bis es endlich im 13. Jahrhundert auf den Paletten italienischer Maler landete. Reinhard Kohler, Spezialist für die Wirkung und Geschichte der Farbpigmente.
Das eigentlich legendäre Ultramarin, so wie es in die Geschichte eingegangen ist, soll es ja nur an einem Ort dieser Welt gegeben haben, im Hindukusch, also in Afghanistan. Und man sagt ja auch, dass Marco Polo das ja hier nach Europa gebracht hat. Und ab da existiert es ja auch in dieser Form in der Tafelmalerei.
In den Gruben von Sare Sang im Hindukusch wird noch heute jener Stein abgebaut, aus dem das Ultramarin gewonnen wird, Lapislazuli. Auch Marco Polo hatte das Minengebiet nur von Weitem gesehen und sich davon erzählen lassen. Vom leuchtenden Blau der Adern, von denen die weißen Felsen durchzogen sind, dem Katzengold oder Pyrit, der die Stolleneingänge glitzern lässt wie den nächtlichen Sternenhimmel. Von hier wurde vor 5000 Jahren Lapislazuli nach Ur in Chaldäa exportiert, wo er goldene Tierfiguren zierte, und nach Ägypten, wo der blaue Stein in die Totenmaske des jungen Pharao Tutanchamun eingelegt wurde. Doch lange, wohl bis ins 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, dauerte es, bis der Lapis zermahlen und als Pigment angewandt wurde. Mit diesem ersten Ultramarin wurden, gar nicht so weit weg von Sare Sang, die Freskenhintergründe der berühmten Buddhas von Bamiyan gemalt, die Taliban barbarisch zerstörten. Der weite Weg nach Europa, erst nach Syrien, dann über das Mittelmeer, machte das Ultramarin schon teuer genug. Fast unerschwinglich machten es die griechischen und venezianischen Kaufleute, die den Lapislazuli übers Meer, also Ultramare, brachten und die dabei natürlich einen kräftigen Profit einstrichen. War aber der Stein erst einmal glücklich im Atelier des Malers angekommen, lag noch lange keine brauchbare Farbe vor. Jetzt war erstmal handwerkliche Arbeit gefragt. Kam das eifersüchtig gehütete Geheimnis der Farbherstellung zum Einsatz, das von Lehrlingsgeneration zu Generation weitergereicht wurde. Das Rezept war im Fall des Ultramarins hochkompliziert. Cennino d'Andrea Cennini war es, der in seinem Trattato della Pittura die insgesamt 49 Arbeitsgänge festhielt, derer es bedurfte, um aus einem Stück blauen Stein
einen Mantel unserer lieben Frau zu machen. Fürs Erste nimm Lapis Lazari. Stampf ihn im Bronzemörser, siebe und passiere nun nach Bedürfnis. Bist du in Ordnung mit diesem Pulver, so nimm 6 Unzen Fichtenharz vom Apotheker, 3 Unzen Mastix, 3 Unzen frisches Wachs auf je 1 Pfund des Lapis Lazari. Mache aus allem zusammen einen festen Kuchen. Diesen Kuchen musst du zum wenigsten 3 Tage und Nächte stehen lassen und jeden Tag ein Stück umkneten.
Und so weiter und so weiter. Cellini plaudert übrigens auch aus, wie man das kostspielige, aber höchst haltbare Ultramarin leicht durch billige, aber schnell verblassende oder gar sich verfärbende Pigmente ersetzen kann. Kein Wunder also, dass Auftraggeber, die etwas von der Sache verstanden, die genaue Qualität des Ultramarins notariell festhalten ließen. So wie im Jahr 1485 der ehrwürdige Messer Francesco di Giovanni Tesori. Ihr erteilte Michelangelos Lehrer, Domenico Ghirlandaio, den Auftrag,
eine Holztafel zu bemalen, die besagter Francesco hat anfertigen und bereitstellen lassen. Welche Holztafel der besagte Domenico zu bezahlen hat? Er hat die Tafel auf eigene Kosten zu kolorieren mit guten Farben und mit gepudertem Gold bei jenen Ausschmückungen, die solches erfordern. Und das Blau muss Ultramarin im Werte von etwa 4 Florinen die Unze sein.
Warum aber musste es unbedingt Ultramarin sein? Sicher, das hatte auch mit dem symbolischen Wert der Farbe zu tun. Das Blau des Himmels für die Himmelskönigin. Freilich gibt es viele einander auch widersprechende Symbolsysteme. In jeder Kultur bedeuten Farben etwas anderes und in jeder Epoche auch. Auf russischen Ikonen trägt Maria häufig Rot, in Russland die Farbe der Geburt, anderswo steht sie für Feuer und Tod. Manchmal ist sie weiß gekleidet, was ihre Unschuld symbolisieren soll. Und in der byzantinischen Kunst sind Marias Gewänder violett, die Farbe des Mysteriums. Immer aber galt eins: Für die Madonna, die Mutter Gottes, war das Kostbarste gerade gut genug. Und so trug sie im Byzanz des 7. Jahrhunderts auch deshalb violett, weil violette Kleidung so teuer war, dass sie sich kaum jemand leisten konnte. Und als im 13. Jahrhundert das Ultramarin nach Italien kam, wurde sein tiefes Blau schnell zur kostbarsten Farbe und damit gerade recht für den Mantel der Madonna. Irritierend nur, dass es auch blaue Teufel gibt in der mittelalterlichen Malerei. Doch auch hier zeigt sich, mit religiöser Farbsymbolik hat das wenig zu tun. Umso mehr mit wirtschaftlichen Hintergründen. Blau gegen Rot, ein regelrechter Farbenkrieg tobte im Mittelalter zwischen Krapp und Weidhändlern. Krapp, aus der gleichnamigen Wurzel gewonnen, färbt Textilien rot. Weid, eine einheimische Pflanze, die in Deutschland vor allem im Rheinland und in Thüringen angebaut wurde, färbt sie blau. Bis zum 12. Jahrhundert ist das Blau eine Farbe unter anderen. Dann tritt es, wohl gleichzeitig mit dem königlichen Ultramarin, seinen Siegeszug an. Die Krapphändler wehren sich dagegen, wie sie nur können. Zum Beispiel, indem sie den Teufel blau darstellen lassen. Wie elend ihre Niederlage war, belegt die Tatsache, dass wir uns den Teufel heute spontan eher rot vorstellen. Das Geschäft mit dem Weid blühte im 13. Jahrhundert besonders in Thüringen. Der Überlieferung zufolge streuten die Erfurter, wenn sie das Nest eines Raubritters ausgehoben hatten, auf die Ruinen seines Schlosses Weid, als Signatur sozusagen. Die reiche Weid-Färbergilde gehörte zur Aristokratie der Stadt. Ihrer Stiftung verdankt Erfurt seine berühmte Universität. Der Färbeprozess war auch eine Wissenschaft für sich. Ein wohlgehütetes Geheimnis, das die Färber nur innerhalb ihrer Gilde weitergaben.
Wenn die Pflanze abgeschnitten ist, so wird sie ausgewaschen, getrocknet, auf der Weidmühle gemahlen, dann in Bälle zusammengedrückt und auf Horden gelegt, dass sie ganz abtrocknen. Diese Bälle bringen nun die Bauern in die Städte zum Verkauf, wo der Weid die zweite oder künstliche Zubereitung erhält. Er wird nämlich zerklopft, auf Böden geschüttet, mit Wasser zu verschiedenen Malen angefeuchtet, da er sich denn untereinander erhitzt und in Gärung gerät.
Der Wohlstand der Weidfärber blieb nicht unangefochten. Im 17. Jahrhundert geht die thüringische Weidproduktion so zurück, dass von den 300 Dörfern, die ihn anbauten, nur noch 30 übrig bleiben. Der Grund? Die Niederländer haben begonnen, Indigo aus Ostindien zu importieren. Eine dem Weid verwandte Strauchpflanze, die schon in Mesopotamien und Ägypten zum Färben von Mumienbinden verwendet worden war und die viel intensiver blau färbt als Weid. Diesmal sind es die einheimischen Blaufärber, die die Konkurrenten als Teufel denunzieren und das Indigo als Teufelsfarb schlecht machen. und die Obrigkeit, die um ihr Steueraufkommen fürchtet, gibt ihnen recht. In Sachsen stand sogar die Todesstrafe auf die Verwendung des Indigos. Am Schluss folgte auch die Obrigkeit salomonisch dem wirtschaftlichen Zug der Zeit. Hatte Kurfürst Friedrich Wilhelm am Ende des 17. Jahrhunderts die preußisch-blau gefärbten Uniformen eingeführt, um die Weidbauern zu unterstützen, wurde 1737 der Indigo aufgrund der besseren Färbeeigenschaften legalisiert und aus der Teufelsfarb der König der Farbstoffe.
Blau ist des hohen Himmels Kleid, wenn er im schönsten Schmucke steht und voll von holder Freundlichkeit der Farben Licht und Pracht erhöht. Blau ist das weite, ferne Meer. Blau ist der tapfern Preußen Heer.
Noch einmal zurück zur Geschichte des königlichsten aller Blaus, zum Ultramarin. Natürlich verfügten die europäischen Malerpaletten schon vor Marco Polo über Blau. Reinhard Kohler?
Das Azurit ist das Pigment gewesen, was also bis in die Moderne, könnte man sagen, hinein als das meistverwandte natürliche Blau verwendet wurde. Künstliche Blaus gab es auch schon sehr früh. Also die Ägypter hatten eines, das ja das ägyptisch Blau ja auch genannt wird, also auch eine Kupferbindung, die künstlich hergestellt wurde, aber dann wohl verloren gegangen sein muss. Also das Rezept für diese Herstellung ist dann wohl in der Völkerwanderung verloren gegangen.
Mit Azurit, das, da es von diesseits des Meeres stammte, auch Citramarin genannt wurde. Mit Azurit also malte Michelangelo in seiner unvollendeten römischen Grablegung auch das Gewand der Maria Magdalena. Und zwar wasserblau. Das heutige Olivbraun rührt daher, dass das Azurit-Pigment lange nicht so farbecht ist wie das Ultramarin. Doch trotz seiner unbestrittenen Materialqualitäten geriet das Ultramarin in den Jahrhunderten nach der Renaissance ein bisschen aus der Mode. Nicht nur seines immer noch hohen Preises wegen. Je wichtiger es den Malern wurde, Natur abzubilden, statt religiöser Symbolik zu folgen, desto mehr sank das Ultramarin in der Beliebtheit.
Mit Ultramarinblau kann man einen Himmel malen, der blau ist. Und das ist für die alte Malerei im Sinne der Symbolik richtig. Aber im Sinne der Renaissance, der Nachahmung der Natur und der Wahrnehmung, wie blau nun ein Himmel wirklich ist, ist Ultramarin kein guter Stoff.
Trotzdem blieb das Ultramarin eine begehrte Farbe. So sehr, dass 1824 die französische Gesellschaft zur Ermutigung der nationalen Industrie einen hohen Preis aussetzte für die
Entdeckung eines wohlfeilen Verfahrens zur Bereitung eines künstlichen Ultramarins, das dem aus dem Lasurstein gewonnenen vollkommen ähnlich wäre und zu 300 Franken je Pfund geliefert werden könnte.
Das Rennen machte gegen einen Konkurrenten aus Tübingen der Chemiker Jean-Baptiste Guimet aus Toulouse. Erschwinglich ist das Ultramarin seither ohne Frage. Nur ein Tausendstel dessen, was man für natürliches Ultramarin bezahlen müsste, kostet sein künstlicher Ersatz. Und nur so, als billiges Massenprodukt, konnte es jene Überhöhung in der Kunst der Moderne erleben, die sich mit den riesigen, monochrom-blauen Schwämmen des Yves Klein verbindet. Die Kunsthistorikerin Ingrid Pfeiffer.
Ausgangspunkt ist eben so eine kleine Anekdote, dass er mit seinen Freunden in Nizza am Strand lag und so in den Himmel schaute und sagte, das ist mein erstes Werk. Ich signiere jetzt den Himmel, es ist mein erstes blaues Bild.
Den Himmel konnte sich Yves Klein dann doch nicht patentieren lassen. Wohl aber das Verfahren, mit dem er das Ultramarin auf seine Schwämme auftrug.
Herkömmliche Bindemittel wie Acryl oder Öl erzeugen eine glatte Oberfläche. Und diese Pudrigkeit, diese tiefe Wirkung des reinen Pigments, die wollte er gerne halten. Und das ist ihm gelungen durch ein damals neues Kunstharz, Rhodopar M60A. Das hatte die Firma Ron Poulenc in Paris hergestellt. Und damit ist sozusagen dieser Yves Klein-Blau-Effekt hervorgerufen worden. Das ist International Klein-Blue. Und das hat er sich auch, wie belegt ist, patentieren lassen.
So ist selbst das himmlischste Blau, das Blut der Sensibilität, wie Yves Klein es nannte, tief in der materiellen Welt verwurzelt.